Herzlich willkommen, liebe Artischock-Hörer, Artischock-Leser. Das ist wieder mal ein Artischock-Podcast und vermutlich der letzte vor dem neuen Jahr, in jedem Fall der letzte vor Weihnachten. Der Weihnachtspodcast sozusagen und die Fortsetzung von letzter Woche, unserem Jahresrückblick, vielleicht diesmal auch mit einem Ausblick aufs nächste Jahr. Es ist 2023, es wird 2024 für diejenigen, die das irgendwann viel später nachhören. Und ich bin Rüdiger Suchsland, ich bin nicht alleine, sondern begrüße meinen Kollegen Philipp Stadelmeier, der in Wien sitzt. Wir sind über Zoom verbunden. Hallo Philipp.
Hallo, lieber Rüdiger, und hallo an alle Zuhörenden.
Genau. Ja, wir hatten letztes Mal schon ein bisschen über unsere Lieblingsfilme des Jahres gesprochen und über das eine oder andere. Wir werden, glaube ich, versuchen, ein bisschen auch über mehr so, na, sagen wir mal, Tendenzen zu reden. Aber ich wollte dich fragen, weil das gehört auch zu einem ehrlichen Jahresrückblick, zwei Fragen. Erstens, was war denn für dich so die Enttäuschung des Jahres? Und die zweite Frage ist, es gibt ja so etwas wie Guilty Pleasures. Ich weiß nach wie vor nicht, ob ich den Begriff eigentlich ganz furchtbar finde oder doch ganz gut finde. Also irgendwie sündige Vergnügen, der ist schon sehr puritanisch. Damit meint man Filme, von denen wir alle wissen, dass sie nicht so wahnsinnig gut sind oder ja, jedenfalls mindestens nicht so gut, wie manche behaupten. Und die haben einem aber trotzdem gefallen. Vielleicht sogar wirklich schlechte Filme, die man aber total gern gesehen hat. Gibt es sowas für dich? Findest du den Begriff überhaupt gut?
Ja, gute Frage. Da muss ich jetzt bei beiden eigentlich ja zwei Fragen oder Fragen nach zwei Filmen muss ich jetzt gerade, also müsste ich jetzt wirklich auch nochmal drüber nachdenken. Aber ja, also zum einen, zunächst mal zu der Enttäuschung. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also mir würden spontan zwei Filme einfallen dazu. Wir hatten über den einen, hatten wir letzt in dem ersten Podcast schon sehr viel gesprochen, die Theorie von allem von Tim
Genau.
Kröger. Also da hatte ich mir schon mehr erwartet und war dann eben aufgrund das kann man ja alles nachhören im ersten Podcast, etwas enttäuscht, weil er mir schon wirklich sehr, sehr inkohärent vorkam und das Drehbuch nicht so gut und so. Also das war so ein bisschen ein Problem schon für mich. Ich glaube, der zweite Film, der mich wirklich auch also enttäuscht hat, aber da war mir eigentlich auch schon, also Enttäuschung kann man auch eigentlich gar nicht sagen, weil ich eigentlich auch schon im Vorhinein das Gefühl hatte, dass er nicht so gut werden würde, ist Babylon von Damien Chazelle, den ich wirklich furchtbar fand, wirklich, also richtig, richtig schlecht. So komplette Art von, ja, eigentlich so eine Art von Fäkalfantasie irgendwie mit Bezug auf das Hollywood, klassische Hollywood-Kino, das wirklich so verdaut und ausgeschieden wird, also eine sehr merkwürdige Art, Hommage zu erweisen, völlig aufgebläht dann auch am Ende, wo dann wirklich sozusagen alle Filme gleichermaßen nochmal bis in die Zukunft hinein zitiert werden, also wirklich richtig, richtig schlecht. Also Maximalismus at its worst irgendwie. Ich glaube von Babylon, ja,
Darf ich dazu was
sag.
sagen, weil mich das
Sehr gerne.
interessiert? Eigentlich, also erstens ist das ein Film, der bei mir eher unter die Kategorie Guilty Pleasures fallen würde,
Ah
weil ich
ja.
ihn tatsächlich auch nicht gut finde, aber doch irgendwie ein gewisses, wahrscheinlich perverses Vergnügen daran hatte, das anzuschauen. Der ist ja auch sehr lang. Und jetzt kenne
Ja.
ich manche dieser Bezüge, genau wie du. Da können wir übrigens auch noch drauf kommen. Ist mir gerade eingefallen, weil du mir neulich empfohlen hast, den Film Intolerance anzuschauen. Und das ist von Griffiths, ein alter Stummfilm, den werde ich mir tatsächlich über Weihnachten anschauen. Aber passt vielleicht auch zum Weihnachtsfest. Aber das ist ja so ein Film, auf den sich Chazelle bezieht. Und oder sagen wir, die Produktionen dieser Filme, dieses
Ja,
gigantomanische des frühen Hollywood.
die Produktion, dieses Megalomanische, das genau.
Und natürlich verbunden das mit der Frage, warum du da was erwartet hast, weil ich eigentlich Damien Chazelle, einen Regisseur finde, und wir haben über den schon mal gesprochen, fällt mir jetzt wieder ein,
Ja.
in Graz auf dem Markt. Das ist ja schon ein Regisseur, von dem wir beide, glaube ich, nicht extrem viel erwarten. Und du mehr als ich, aber auch nicht richtig viel.
Ja, ich fand das ein guter Punkt. Also ich fand La La Land wirklich auch sehr gut. Ich fand auch den Schlagzeugfilm, dessen Titel mir jetzt gerade nicht einfällt, eigentlich
Whiplash.
auch.
Whiplash.
Bitte? Why? Ja, genau. Whiplash. Eigentlich auch sehr gut, sehr technisch, sehr interessante Filme, die dann irgendwie auch so in den eigenen Perfektionismus ganz interessant sozusagen zum Thema haben, also eine Art von technischen, musikalischen Perfektionismus. Nein, das ist schon gut und La La Land fand ich wirklich sehr, sehr interessant und sehr schön auch teilweise. Genau, aber hier bei diesem. Das könnte, und ich verstehe, wenn du sagst Guilty Pleasure, also für mich eigentlich auch, ist eigentlich ein gutes Beispiel für Guilty Pleasure. Würde ich auch sagen, okay, mag ich nicht so gern, aber schaue ich mir trotzdem sehr gerne an, weil es irgendwie auch nicht eben nicht immer so perfekt und gelungen sein muss, Sachen, die scheitern, auch sehr interessant sein können. Auch das sind Filme, die gewollt, gedacht, wurden, mit Hinblick auf irgendetwas, geschaffen sind, mit Hinblick auf irgendein Ziel, irgendein Problem haben. Und das ist bei Chazelle tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube aber, in diesem Fall ist er mir wirklich einfach viel zu zynisch. Also, er versuchte sozusagen super smart zu sein, Hollywood der damaligen Zeit in all seinem Glanz, sozusagen diesen Glanz einfach nur wegzuwischen und wirklich auf eine sehr zynische und auf eine Art, die irgendwie nicht mehr funktioniert, weil sie wirklich einfach nur noch so eine Art von Abklappern von einzelnen Situationen ist. Szene um Szene, irgendwann auch sehr vorhersehbar und sozusagen einfach die Hommage komplett ausbleibt. Also es auch überhaupt keinen Bezug mehr gibt auf das Mysterium sozusagen des Kinos, die Schönheit der Kunst, auch die Produkte, die tatsächlich herausgekommen sind. Du hast gerade Intolerance von Griffith genannt und das wäre ja genau wirklich so ein mythischer Film, den man sich auf jeden Fall nochmal anschauen sollte. Also er macht das auf jeden Fall über Weihnachten, ist, glaube ich, eine gute Zeit dafür. Und auch irgendwie ein sehr zeitloses Werk. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen.
Ja,
Aber
ich
ich
werde.
glaube, ja.
Sag, nee, ich wollte nur sagen, ich werde dich dann danach fragen, wenn ich ihn gesehen habe. Du kannst ja mal
Wir
kurz
sollten.
sagen, woran du dich da erinnerst und warum es vielleicht, also es ist ja ein bisschen so ein Intolerance, also einen Stummfilm aus USA, aus dem frühen Hollywood sich anzuschauen, das ist ja ein bisschen wie Cervantes Don Quixote lesen oder sowas. Das
Ja.
sollten wir alle mal getan haben. Das wird auch eine Verfremdungserfahrung sein. Es ist auch immer die Frage, ob das uns vielleicht schon so weit weg liegt, dass wir es eigentlich nicht mehr wirklich verstehen können, wenn wir nicht eher wissenschaftliche Experten für ja, die Zeit, noch mehr vielleicht die Mentalität und die Erlebnisweise dieser Zeit, Epoche sind. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Und wir kennen das ja auch alle, dass plötzlich Klassiker eine ungeheure Aktualität entfalten können. Wie ist
Ja,
das bei Intolerance aus
das
deiner Sicht?
stimmt. Das stimmt. Genau, also nur um das sozusagen noch, um das noch abzuschließen, genau, also Chazelle hatten wir gerade ja, also wirklich auch, jetzt muss ich auch an Griffith denken die ganze Zeit und sozusagen, wie du gerade meintest, das auch wiederzusehen, um sich auch mit vorangegangenen Epochen des Kinos auch wieder zu verbinden. Nur um ganz kurz noch die zweite Frage zu beantworten, was das Guilty Pleasure sozusagen dieses Jahr betrifft, so war das, glaube ich, auch. Über den Film haben wir aber auch schon in einem vorangegangenen Podcast gesprochen, Napoleon von
Ja.
Ridley Scott. Genau. Den
Ja.
fand ich schon, das würde ich, glaube ich, als in dem Fall als Guilty Pleasure bezeichnen. Ein Film, der offensichtlich nicht so gelungen ist, wie er sein sollte, der große Mängel hat, große Lücken auch vor allen Dingen. Wirklich einfach nur so eine Art von Best of Napoleon irgendwie. Doch dann immerhin 2,5 Stunden abspielt, aber den ich trotzdem sehr, sehr, sehr schön fand und sehr lustig. Wie ist es denn bei dir? Was ist denn dein Guilty Pleasure? Wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, wäre dein Guilty Pleasure dieses Jahr Babylon
Ja,
gewesen?
Babylon ist so eins davon. Es gibt ja eigentlich immer ziemlich viele Guilty Pleasures und manchmal finde ich diese imperfekten Filme und ja die Filme, die ganz offenkundig irgendwie nicht aufgehen und auch nerven können, wenn die aber gleichzeitig so bestimmte Dinge haben. Manchmal ist das eine wunderbare Szene, manchmal sind das Schauspieler, denen man einfach gerne zuschaut, selbst wenn sie in einem schlechten Film sind und teilweise sind das so, ist das so der Wille zu was, irgendwas Bestimmten, die einen dann verführen können und die auch mir persönlich ausreichen. Also es ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich finde diese Perfektionserwartungen an Kunst sowieso nicht richtig. Ich finde, dass wenn alles nur Meisterwerke wären, dann wären wir umgeben von Meisterwerken.
Absolut
Wir können, glaube
richtig.
ich, froh sein, wenn man in einem Jahrzehnt irgendwie 10 Filme sehen kann, also pro Jahr einen, und manchmal sind es aber 3 in einem Jahr und dann 3 Jahre nichts, die wirklich gut sind. Die einem, die einen, die das Leben verändern. Ja, das ist ja vielleicht das, was wir alle wollen. Wir gehen in den Film rein, kommen raus und sagen, dieser Film vielleicht sofort, oder man kann ein halbes Jahr später sagen, dieser Film hat mein Leben verändert, indem er einem einfach was ganz Neues gezeigt hat und eine neue Sichtweise auf die Welt gibt. Das können übrigens auch missglückte Filme auf eine gewisse Weise tun. Also wer mir tatsächlich einfällt jetzt in dem Zusammenhang, da der irgendwie ganz toll ist und immer mal wieder, ohne dass es ein richtig guter Film ist, immer mal wieder mir im Kopf geht, das ist der Film, ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte von, nee, der vorletzte von Kirill Serebrennikov, der kam aber dieses Jahr ins Kino erst, und der heißt Petrov's Flu. Also ein Russe, der Dissident ist, der ganz bestimmt kein Putin-Freund ist, der in Hamburg, glaube ich, lebt jetzt, wo er auch Theater macht, am Thalia-Theater ist es, glaube ich. Und genau, Thalia, und der da entsprechend auch manchmal russische Stücke auf Russisch oder mit russischen Elementen inszeniert, aber der eben auch viele Filme macht. Und vor ein paar Jahren, Leto war gigantisch gut. Das war so eine Nouvelle Vague-Hommage. Und dann hat er auch einen Film gemacht, in Deutschland lief auch zumindest auf Festivals. Ich glaube, der ist noch nicht rausgekommen. Sein letzter Film, der auch in Cannes war, Tchaikovskys Wife. Und Petrovs Flu, wo lief der eigentlich? Vielleicht lief der auch in Cannes. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das eine Romanverfilmung eines ziemlich neuen Romans, der erst 3, 4 Jahre alt ist, und der Serebrennikov hat den, glaube ich, fast unmittelbar nach Erscheinen schon optioniert und dann auch schnell umgesetzt. Und das ist ein vollkommen chaotischer, auf mehreren Zeitebenen gleichzeitig spielender Film, wo es um diesen Petrov geht, der eben eine Flu hat, eine Grippe. Das wurde dann auch interpretiert als Pandemie-Metapher. Das, glaube ich, das ist vollkommen sekundäre oder tertiäre Rolle spielt, diese Metapher. Es ist natürlich eine Metapher auf ein Delirium und einen Wahnzustand, der ihn träumen lässt und ihn halluzinieren lässt. Diese Hauptfigur, und der lebt in einem 90er-Jahre-Russland. Und es ist total chaotisch. Es ist ein Ausverkauf nicht nur der materiellen Werte, sondern insbesondere der Moral und alles dessen, was vielleicht vom Idealismus der Sowjetunion übrig geblieben ist. Und man ahnt schon eigentlich ein Putin-autoritäres Regime, wie man das auch immer nennen möchte, ahnt man schon am Horizont. Gleichzeitig halluziniert er in dem Sinn, dass schon in einer der ersten Szenen der Mann, ich glaube, in der Straßenbahn fährt und dann dort, die muss plötzlich halten, also alle niesen die ganze Zeit und husten, und er dann plötzlich muss die Straßenbahn halten, und dann kommen so Schlägertypen, die vielleicht von der Mafia sind, und sagen, alle raus, alle raus, und dann stellen die 10 Leute an die Wand und erschießen die. Das ist dann doch wohl nicht die Realität der 90er Jahre in Russland, und solche Szenen gibt es dann. Dann hat es aber auch Musical-Elemente. Und er erinnert sich dann auch an die 90, nee, noch früher, er erinnert sich in den 90ern genau an die 70er Jahre in Russland, in der Sowjetunion dann noch, und an eine Art Weihnachtsfeier. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, dass ich es gesehen habe, ich bin nicht sicher. Ich glaube, es war eine Weihnachtsfeier, und dann Mutter, Arbeitskolleginnen, es geht dann viel auch um Frauen, um Sexualität, die aber mehr so kindliche Fantasien, also erst ein Kind, das sich irgendwie in eine erwachsene Frau verknallt und solche Sachen. Und wie ich das jetzt schon schildere, man kann das gar nicht so eine klare Erzählung berichten, sondern man kann eher so einzelne Szenen erinnern. Mir hat der Film großen Spaß gemacht. Der ist Anfang Januar ins Kino gekommen und vollkommen folgenlos nach ein paar Jahr Wochen wieder verschwunden, leider. Er hätte es aber verdient, dass man ihn sieht, wenn man das kann, geht sicher im Home Entertainment, und dann noch mal ein bisschen einem Russland begegnet, das in seiner Chaotik und in seinem Wahnsinn uns ja eigentlich unserem Russlandbild heute ziemlich nah sein müsste. Darum geht es, glaube ich, Serebrennikow auch.
Verstehe. Also da haben wir jetzt nochmal irgendwie das Beispiel eines Films, den du jetzt genannt hast und der in diesem Jahr vielleicht etwas untergegangen ist. Also Wenn jetzt irgendwie Zuhörerinnen, Zuhörer, also sich da vielleicht nochmal auch dafür interessieren, was es vielleicht noch für Dinge gibt, die jetzt nicht so stark mediatisiert wurden und die sich vielleicht lohnt, noch nachzuholen, dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, also ein Beispiel
Unbedingt, ja.
für einen solchen Film. Und wie du es ja auch gerade gesagt hast, oder wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass eben, ja, auch solche Filme eben nicht unbedingt immer jetzt sozusagen die weltbewegenden Meisterwerke sein müssen, sondern eben auch einfach irgendwie ihre Schwächen und Mängel haben und einen trotzdem irgendwie eben interessieren können und einem irgendwie interessante Dinge dazu einfallen. Ich würde da auch irgendwie sagen, jetzt nochmal auf einer etwas anderen Ebene, was zum Beispiel Werke im Spätwerk von bestimmten Filmemacherinnen, Filmemachern betrifft, die vielleicht nicht mehr so ganz stark sind oder einem nicht mehr so stark vorkommen wie Sachen, die sie davor gemacht haben oder etwas weniger konsequent, etwas weniger rund, aber die trotzdem natürlich immer noch spannend und toll sind, dann wäre das für mich in diesem Jahr zum Beispiel eben auch Killers of the Flower Moon von Scorsese. Ich glaube, über den haben wir auch in Mannheim gesprochen. Da bin ich mir
Ja.
jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Genau, also da müssen wir jetzt auch
Haben
nicht
wir.
mehr so. Haben wir,
Ja,
ne?
wir
Müssen wir
können
jetzt auch nicht
natürlich
mehr.
nochmal reden, weil das war nicht so ausführlich. Und wir haben
Das.
eigentlich, das war so das Schicksal, wir waren in einer sehr lauten Kneipe. Ich weiß, dass
Ja.
die Aufnahme manchmal auch ein bisschen gestört war und runtergedimmt werden musste, wobei so Leute gegrölt haben, Amerikaner
Stimmt.
natürlich. Und wir haben dann einfach als das Band oder als wir aufgehört haben, uns noch relativ lange da unterhalten. Und eigentlich gedacht, schade, dass wir das jetzt nicht aufgenommen haben. Und das könnte man vielleicht sogar mal kurz rekonstruieren, weil da ging es ein bisschen darum, wo das Kino eigentlich heute steht und wie weit das Kino auch durch die Streamer insoweit infiziert ist, dass gewissermaßen die Filmemacher, selbst wenn sie fürs Kino einen Film produzieren, diesen Film schon erstens mal mit dem Netz im Kopf machen und keine Längendisziplin mehr haben und dass vor allem diese Länge, die sie haben, es geht nicht darum, wie lang ein Film ist, dass diese mit dieser Länge so undiszipliniert gearbeitet wird. Also dass es nicht ein dichtes, konzises 6-Stunden-Werk ist, sondern ein mäanderndes 6-Stunden-Werk, was eigentlich in 2,5 Stunden wunderbar erzählt werden könnte. Es gibt keinen 6-Stunden-Film. Also Scorsese ist auch noch nicht mal gefühlt 6 Stunden lang, aber 4 Stunden ist er schon lang. Oder 3 Stunden
Dreieinhalb, glaube
lang.
ich, ja, irgendwie sowas,
Ja.
ja.
Und
3,20.
es gibt vielleicht, ja, es gibt noch ein paar andere Beispiele von ziemlich langen Filmen und es kommt, glaube ich, auch ein bisschen dadurch. Jetzt ist es doch die Gelegenheit, wir reden jetzt nicht ausführlich über deine Doktorarbeit, aber du hast eine Dissertation geschrieben über Godard und Danet, also den Filmemacher und einen Filmkritiker, deren Beziehung. Und im Untertitel heißt es, das Buch heißt Die Kommentatoren des Postcinema und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, im Transkript Verlag ist das erhältlich. Aber im Untertitel ist von der Refilologisierung des Kinos im digitalen Zeitalter die Rede. Und was mich daran interessiert, ganz konkrete Frage, ist es so, dass wir eigentlich, wenn wir von Kino reden, heute nur noch eine bestimmte Haltung meinen, eine bestimmte Haltung des Filmemachens, aber nicht mehr einen Raum und Ort, an dem wir alle, nämlich den dunklen Raum öffentlich, an dem wir alle die Filme sehen. Ist dieser Raum gewissermaßen aus dem Zentrum gerückt und nur noch einer von vielen möglichen Räumen, in denen wir Filme gucken können?
Also ich glaube, genau, also jetzt wurde es erwähnt, also es ist genau, es gibt es auch im Open Access, also muss es jetzt nicht auch nicht unbedingt das Buch kaufen, für, glaube ich, immerhin fast 40, 50 Euro oder so, aber
Das wollte ich jetzt verschweigen, ja.
ja, es gibt auch die Möglichkeit, es zu kaufen. Der Verlag freut sich sicher darüber. Und wir können ja auch über die, oder wir werden über die Arbeit oder über dieses Buch, glaube ich, auch noch ein andermal irgendwie nochmal ausführlicher reden. Aber jetzt nur in dem Zusammenhang, den du jetzt gerade aufgemacht hast, kann man, glaube ich, ja, schon sagen, dass natürlich ist das Kino heute nur noch ein Ort unter vielen, an dem wir Filme sehen. Es ist ein Ort, der auf jeden Fall sehr viel Konkurrenz bekommen hat und auch der mit dem Streaming natürlich sehr hybride Verhältnisse und Konstellationen bildet. Weil, also gerade bei dem Film, über den wir jetzt sprechen, Killers of the Flower Moon, der, genau, wie du sagst, also er ist von Apple. Er ist von Apple finanziert, einem unglaublich großen, also Budget. Ich meine, das ist für Apple, sind das sozusagen irgendwie aus der Portokasse 200 Millionen Dollar, Also Apple kauft sich da sozusagen dann einfach solche Namen wie Scott, Ridley Scott, die auch Apple hat auch Napoleon produziert,
Genau.
glaube ich, oder mitproduziert und finanziert und eben Killers of the Flower Moon. Also das ist sozusagen für die überhaupt kein Problem, diese Summen dann dort auszugeben. Und Leute wie Scorsese nutzen das natürlich, machen dann solche dreistündigen Monstren daraus. Oder bei Scott sind es dann, glaube ich, wirklich 4 oder 6 Stunden oder was er irgendwie
Viereinhalb
meinte.
werden es.
4,5 Stunden dauert seine Optimalfassung sozusagen von Napoleon, die wir dann irgendwann im Streaming bewundern dürfen, Director's Cut mäßig. Und es ist tatsächlich so, dass ja, also einerseits Kino eben dieser Ort ist, an dem der gerade für die Streamer einfach zu einer Art von zusätzlichen Auswertungen dann geworden ist. Da dürfen dann sozusagen diese Filme dann irgendwie noch mal eine Weile irgendwie laufen und praktisch im großen Saal, große Leinwand und danach eben auf den Diensten. Und das Problem ist, dass, ja, wie du sagst, man es ihnen oft einfach ansieht, dass sie einfach schon gedacht wurden irgendwie mit Bezug auf diese Internetauswertung. Also auch bei Scorsese ist mir das irgendwie schon ziemlich deutlich vor Augen getreten, obwohl Scorsese bestimmte Objektive benutzt oder sogar hat bauen lassen, mit denen man bestimmte Einstellungen machen kann und so weiter. Und es führt irgendwie zu einem komischen Hybrid, der so irgendwie nicht richtig ja, funktioniert, obwohl dieses Wort funktionieren irgendwie auch sehr, sehr, sehr seltsam ist. Der auf jeden Fall für mich irgendwie eine bestimmte Art von Zaudern, Unentschiedenheit hat, dass man das Gefühl hat, okay, Scorsese mit dem einen Bein steht er in seinem Werk, in seinem alten Werk, das sozusagen handelt von den ganzen weißen italoamerikanischen Gangstern. Er versucht sozusagen diese Geschichte zu erzählen. Robert De Niro, DiCaprio sozusagen seine großen Schauspieler, Fetischschauspieler, die auftreten lassen. Und auf der anderen Seite sozusagen eine Geschichte zu erzählen, die er bislang noch nicht erzählt hat, nämlich diejenigen der Osage Nation, dieser indigenen Community, die was irgendwie einerseits sehr gut ist und auf der anderen Seite merkt man so eine Art von Zurückhaltung irgendwie bei ihm, ne? Also, dass er eben einfach irgendwie bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, die er bislang vielleicht gemacht hat und die irgendwie noch drin sind. Und das geht alles nicht so richtig
Guilty
auf.
Pleasures, die Guilty
Das ist so eine
Pleasures,
Art
ne?
von, genau, guilty pleasure, aber es wäre vielleicht, ja, eben, dann denkt man sich doch sinnvoller gewesen, das eben alles wieder aus der Perspektive von eben den Weißen zu erzählen, weil es vielleicht einfach dasjenige ist, was er einfach gut kann. Und daran ist auch wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Obwohl der Film natürlich dann sicherlich noch mehr Kritik bekommen hätte, als er es jetzt schon getan hat und vielleicht auch nicht zu Unrecht.
Politische
Aber
Kritik meinst du jetzt? Politische Kritik, die sich auf die Darstellung.
politische Kritik sozusagen, ob es genau, das ist dann wieder diese ganze Frage, inwieweit, wie werden indigene Personen dargestellt, von wem hat sozusagen ein Regisseur wie Scorsese das Recht dazu oder nicht gut. Das sind alles diese politischen Fragen, die heute sehr virulent sind und sehr kontrovers diskutiert werden. Und ich denke, dass genau, es ist jedenfalls ein sehr, sehr komplexer Zusammenhang, der sich da irgendwie öffnet. Ich war bei den Killers jedenfalls, ich weiß nicht mehr, oder weiß jetzt nicht, was du davon hältst, aber ich denke, dass es ein Film ist, der ein bisschen sozusagen, der gleichzeitig dann eben doch auch wieder die Figuren der eben wie von Molly, also der Frau von der Hauptfigur von Leonardo DiCaprio gespielt wird, die eine Osage ist und die sozusagen einerseits sehr, sehr, sehr souverän und sehr sozusagen irgendwie dargestellt wird und auf der anderen Seite dann eben doch nicht so viel Handlungsfreiraum dann eben einfach hat. Also sie ist keine so wahnsinnig komplexe Figur. Sehr, sehr souverän, majestätisch, aber nicht sehr komplex irgendwie. Und das ist so ein Beispiel irgendwie dafür vielleicht.
Ja, also der jetzt den also zum Scorsese-Film als solchen würde ich jetzt mal nichts mehr sagen, weil das können wir nachhören in dem vorletzten Podcast, glaube ich, von uns beiden aus Mannheim. Aber dass die grundsätzliche Frage nochmal wiederholt auf das Kino bezogen, denn mir scheint Ich frage mich selber, ob meine Haltung da eine Oldschool-Haltung ist, dass ich schon sagen würde, das Kino ist der privilegierte Ort, wo man auch die Fehler eines Films besser sieht, weil man kann auch Fernsehfilme, die gar nicht dafür gemacht sind, im Kino sehen. Und gute Fernsehfilme, da wüsste ich viele Beispiele, die funktionieren im Kino wunderbar und oft noch besser als im Fernsehen, weil man einfach konzentrierter guckt, weil man mehr sieht, schon weil die Leinwand größer ist, weil man anders sieht, wenn man mit fremden Menschen im Raum zusammensitzt. Und natürlich, weil du gerade die Moral und die Moralfragen und politischen Moralfragen, identitätspolitischen Fragen bei Scorsese angesprochen hast, könnte man auch sagen, dass das Kino ja immer im positiv verstandenen Sinn ein Ort der Amoral gewesen ist. Also ein Ort auch der niederen Instinkte, des Auslebens von bestimmten Gelüsten. Wir haben das letzte Mal viel über Lust und Genuss bei bestimmten Filmen gesprochen. Mir scheint das Kino an sich ein Medium zu sein, des Auslebens von Lüsten. Und dazu gehören immer auch die Mitternachtsfilme, dazu gehören immer auch die Genrefilme, dazu gehören tatsächlich die dreckigen und wahrscheinlich ganz üblen Horror- und sonstigen Gangsterfilme, dazu gehören soft und weniger softe Pornos im Bahnhofskino. Das alles hat Generationen von Menschen auch geprägt. Und ich glaube, nicht nur schlecht geprägt, sondern ihnen auch Möglichkeiten gezeigt. Und viele Regisseure heute beziehen sich ja auch immer noch auf diese Art von Kinoerfahrungen. Und das alles ist zu Hause auf dem Sofa, im Fernseher oder sogar am Computer oder noch schlimmer am Handy, ganz alleine oder im scheinbar alleinen Raum im Großraumwagen des ICE, wo man dann mit Kopfhörer sich irgendwas anguckt und neben einem die Leute Businessgespräche führen oder ihre Kinder bespaßen. Das scheint mir dann doch was grundsätzlich anderes zu sein. Und das scheint mir dann auch der bürgerliche Ort des Anstands zu sein, sogar trotz allem ICE-Großraumwagen, aber bestimmt zu Hause, also wo die niederen Instinkte nicht stattfinden können. Die Vorstellung, das gibt es wahrscheinlich auch, dass man irgendeinen schrecklichen Ekelhorror wie Hostel 2 sich im Großraumwagen der Bahn neben dreijährigen Kindern anguckt, die ist, glaube ich, das gibt's, aber eher nicht. Und dann schreiten hoffentlich auch die Eltern ein. Aber schon deswegen geht das nicht. Aber sich sowas mal im Kino anzuschauen, das macht was mit einem. Nicht nur Gutes, aber das gehört halt dazu, dass man auch seinen Ängsten ganz anders ausgesetzt ist und sie nicht so gebändigt und gedämpft sind. Insofern ein Plädoyer fürs Kino, aber vielleicht redet hier ein bald alter weißer Mann von früher, wo alles besser war und eigentlich heute du Digital Native erklärst mir jetzt, warum heute alles ganz anders ist.
Ja, ich glaube, dass es schon total wichtig ist, weiter ins Kino zu gehen. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Erfahrung immer mehr wertschätze und es auch immer wichtiger finde, daran festzuhalten, obwohl es sich nach einer etwas konservativen Haltung irgendwie anfühlen kann. Es ist einfach ein unglaublich wichtiger Ort. Und den nicht ersetzen kann. So, ich finde es auf der anderen Seite wichtig, und das ist auch ein bisschen das Thema dieser Doktorarbeit oder meiner dieses Buches zu, also dieses Buches gewesen, auf das du vorhin angesprochen hast, das bei Transkript erschienen ist, dass ich eben schon denke, dass Kino eben nicht einfach nur ein Ort und nicht einfach nur ein Dispositiv ist. Sondern dass es eben auch eine ja, Kunstform ist, die unabhängig von den Geräten und Devices und Orten existiert, an dem wir uns mit ihr auseinander, an denen wir uns mit ihr auseinandersetzen können oder durch die wir uns mit ihm auseinandersetzen können. Das bedeutet, dass es für mich sozusagen eher eine Art von, ja, es wirklich, wie ich finde, eben als Kunstform ernst genommen werden muss, als Kunstform, die, wie du jetzt auch gerade ja schon resümiert hast, selbstverständlich auch aus all diesen Genres, Subgenres besteht, des irgendwie Sexfilms, Sexploitation, des Exploitation-Films, der ganzen Martial Arts-Filme, also der sozusagen, das ist nicht einfach nur High Culture und Highbrow Art, sondern es ist auch alles andere und es ist Genre und etc. Das ist vollkommen klar und das ist in allen Avantgarden Bewegungen, auch gerade in der Nouvelle Vague und in vielen späteren immer auch kompletter Common Sense gewesen, dass diese populären Formate sich mit den sich mit ganz elitären Formaten und Ausdrucksformen verbinden können. Ja. Also genau, da kann dann irgendwie amerikanischer B-Movie stehen neben Antonioni und Visconti und so weiter oder Andrei Tarkowski. Das schließt sich alles überhaupt nicht aus und das ist total wichtig, das irgendwie daran auch festzuhalten. Ich muss sagen, für mich ist das so eine Zwischenzone, was jetzt nochmal, um auf die Orte zurückzukommen. Also ich schaue mir auch manchmal jetzt irgendwie im ICE sozusagen Filme an, nicht unbedingt die, die du genannt hast, sondern irgendwelche anderen alten Stummfilme oder sowas, wo der Ton vielleicht nicht so wichtig ist. Und wo irgendwie andere Leute sich sozusagen keinen Anstoß daran finden können. Handy kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht für mich wirklich nicht. Ansonsten schaue ich mir also zu Hause schon viel an. Und ich glaube, dass man auch da die niederen Instinkte sozusagen befreien und entfesseln kann. Und das natürlich, abgesehen mal davon, auch der Laptop und der Fernseher auch Orte sein können, an denen also zum einen ich wirklich am Fernseher das Kino auch entdeckt habe, eigentlich so im Fernsehen und mit dem Fernsehen. Und als jemand, der auf einem kleinen Dorf in Hessen aufgewachsen ist. Und zum anderen ist es ein Ort, wo ich heute noch irgendwie, also gerade jetzt in den vergangenen Tagen zum ersten Mal, glaube ich, diese Musicals von Jacques Demy gesehen habe, hier auf meinem Laptop, auf dem ich jetzt gerade mit dir zoome. Und Les Parapluies de Cherbourg und Les Demoiselles de Rochefort wirklich sind absolute, also ich meine, das hat mich komplett umgehauen so. Und
Wurde
ich
ja
hätte nicht
höchste
gedacht,
Zeit.
es wurde wirklich höchste Zeit und es ist großartig, sowas jetzt immer noch mit im Alter von fast 40 Jahren irgendwie zu entdecken, ist schon noch fantastisch. Und dann ist es, glaube ich, egal, also wie auch Serge Danet, über den ich auch meine Arbeit da geschrieben hatte, mal gesagt hat, was stark war, wird weiterhin stark sein, egal ob man es früher im Kino gesehen hat und dann später auf einem Fernsehbildschirm oder heute eben einem Laptop-Bildschirm wieder sieht, tut, glaube ich, der Kraft bestimmter Werke keinen Abbruch. Und
Das so, nervt dich das, wenn so manche Leute in so einem heiligen Ton vom Kino reden? Das ist ja, also du lebst ja in einer sehr cinephilen Stadt, viel
ja.
cinephiler als Berlin. Ist Wien, wo du lebst und wo es das ausgezeichnete Filmmuseum gibt und das kaum weniger ausgezeichnete Filmarchiv Austria und dann auch noch ein paar sehr gute Kinos, die auch tolle Bedingungen. Du hast selber schon von geschwärmt neulich, Pacific Fiction im Gartenbaukino mit der Riesenleinwand. Also das ist ja ein Ort, wo genau diese Cinephilie, zu der halt auch der Ort Kino gehört, und dann das Reden darüber auf der Biennale und dieses Gemeinschaftserlebnis und der heilige schwarze Raum im Filmmuseum und so, wo wir
Ja,
auch schon Le Mépris gesehen haben vor ein paar Monaten. Also so, ich meine,
genau.
das ist ja alles in Wien erst recht da. Also
Du hast recht und das ist, es nervt mich, es hat mich früher, glaube ich, oft genervt, wenn Leute in diesem salbungsvollen Ton davon gesprochen haben. Ebenso wie es mich genervt hat, wenn Leute sozusagen nur noch in diese Medienbeliebigkeit gegangen sind und gesagt haben, nein, Kino ist heute überall. Ich finde das eine und das andere irgendwie falsch und fetischisierend und am Gegenstand vorbei, fand ich, genau, ich muss es wirklich in der Vergangenheitsform sagen, weil mittlerweile kommt es mir nun wiederum so vor, dass diese sozusagen oder meine eigenen Abgrenzungsbewegungen dagegen gar nicht so wichtig sind, weil Kino sozusagen an sich so bedroht ist, also mit Bezug auf sowohl die Kunstform als auch den Saal, dass es wichtig ist, einfach am besten da möglichst eher viele Allianzen zu schmieden nach allen möglichen Richtungen und einfach zu gucken, zum einen, wo machen Leute wirklich interessante Sachen, ganz egal in welchem Medium und in welcher Art, und zum anderen den Ort des Kinos wirklich zu verteidigen, weil er einfach zu bedroht ist es da auch, glaube ich, zu viel Zynismus eher gibt gegenüber dieser Stätte, die ich super wichtig finde und die einfach ja auch wirklich, wie du vorhin schon meintest, auch so ein Ort des der kommunalen Erfahrung ist. Das kann nichts anderes ersetzen. Es ist ein Unterschied. Wir haben im Filmmuseum zusammen in diesem heiligen Tempel der Wiener Cinephilie sozusagen Le Mépris gesehen und ich habe dort ganz viele Filme von Kishio Yoshida gesehen und
Oh.
Filme von Pasolini, als da die Retrospektiven waren. Das ist, jetzt läuft gerade Raul Ruiz. Das ist einfach, das ist schon großartig irgendwie. Also das ist eine ganz andere Art von Zeiterfahrung. Und ich denke, es spricht mehr dafür, das zu verteidigen und auch in dieser Spezifizität zu verteidigen, als sie anzugreifen, als zu essentialistisch oder sowas. Weil solche Orte sind heute einfach nicht mehr, es ist nicht mehr der hegemoniale Ort, an dem Filme laufen. Und Ja, ich finde es,
Nee, ich glaube
sie
glaub ja
müssen
auch.
verteidigt werden, ja.
Ich glaube ja auch, also ich gucke auch Fernsehen, ich gucke auch Serien. Ich bin nicht der Ansicht, war ich auch noch nie, wie das Michael Alten, mit dem ich ganz gut befreundet war, immer gemeint hat, dass Serien das neue Kino sind. Das glaube ich nicht. Das war in den Nullerjahren so ein bisschen fed up mit dem Kino damals. Aber ich finde schon, dass man im Kino zum Beispiel auch was einüben kann, nämlich ein genaues Hinschauen. Das kann man, glaube ich, besser einüben, als man das am Computerscreen oder vom Bildschirm kann, weil man nimmt dann sozusagen was mit, was einem auch bei den Serien nutzt. Dass man nämlich nicht nur auf eine Erzählung achtet, nicht nur die ganze Zeit vielleicht noch was anderes macht und nicht hinguckt, sondern nur hört, was die Dialoge sind und dann irgendwie der Handlung folgt. Aber die Handlung ist manchmal ja gar nicht das Entscheidende
Ja.
bei Filmen, sondern vielleicht das, was man sieht. Oder die Handlung ist eigentlich das, was man sieht, erzählt wird und nicht über das, was man hört. So wichtig Sound ist. Und das alles, das kann man, glaube ich, nur im Kino wirklich einüben. Insofern würde ich auch für unsere Hörer, die jetzt vielleicht einen Schreck kriegen, dass wir das Serienuniversum verdammen wollen, würde ich dann schon sagen, nee, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum,
Nein.
dass man eine Genauigkeit, weil die auch mehr Spaß macht, das ist auch nicht spaßfeindlich, also kein protestantisches Leistungserfüllen, sondern eher so eine Genauigkeit des Hinschauens lernt und die kleinen Feinheiten viel mehr zu schätzen, so wie man auch beim guten Essen irgendwann die verschiedenen Gewürze herausschmecken kann. Und dafür muss man es aber auch mal bekommen. Und das kann man halt nur im Kino bekommen. Ich glaube, wenn man einen Hitchcock-Film mal im Kino gesehen hat, dann merkt man, zum Beispiel auch bei vielen anderen merkt man es natürlich, wie genau jede Ecke des Bildes noch gestaltet ist. Und das kann man überhaupt nicht sehen am Computer, weil das Bild so
Ja.
klein ist. Zum Beispiel so.
Definitiv, definitiv. Es ist was ganz anderes. Aber um nochmal auf den Ort des Kinos ganz kurz zurückzukommen, bevor wir dann auch zu was anderem übergehen können, hattest du ja auch von Hitchcock gesprochen und davon, dass der Kinosaal ein Ort ist, an dem man das Sehen lernen kann, genauer hinschauen lernen kann, was alles im Bild ist, wie es komponiert und angeordnet ist. Das ist auch absolut richtig. Ich denke, dass man diese Erfahrung bei entsprechendem Training sozusagen auch übertragen kann auf andere Geräte, Apparate wie den Fernseher oder eben auch den Laptop. Ich denke dennoch, dass das Kino da einfach ein Ort ist, der unersetzlich ist. Das ging mir eben auch vor allen Dingen so, als wir da Le Mépris gesehen hatten zusammen von Godard im Filmmuseum und mir da irgendwie auch noch mal einfach Dinge aufgefallen sind oder die einfach die Erfahrung dieses Films im Kinosaal eine war, die das ganze Projekt von Godard zu dem Zeitpunkt, was er damit wollte, was er damit erzählen wollte oder nicht mehr erzählen wollte oder erzählt, dass er es nicht mehr erzählen kann auf eine Art, wie es vielleicht davor im klassischen Hollywood-Kino und so weiter erzählt wurde, dass all das noch einmal ganz deutlich wird und vor Augen tritt. Und gerade mit diesem historischen Abstand ist es, glaube ich, sehr, sehr berührend dann auch und berührt wirklich was auch im Denken, im Fühlen und in unserer Bezugnahme auf Filme aus einer heutigen Perspektive natürlich. Ja.
Ist denn, man hat ja mit den Serien zum Beispiel dann auch behauptet, dass das Erzählen zurückkehrt, das klassische Erzählen. Man hat sich sogar auf den Roman des 19. Jahrhunderts bezogen, der ja oft, also selbst Klassiker, die wir heute kennen, von Balzac oder Dostojewski, die als Fortsetzungsromane geschrieben wurden und ursprünglich in Zeitungen erschienen sind. Ist das so, dass man damit deiner Meinung nach die Serien vergleichen kann und dass man sagen kann, das Erzählen, falls es je verschwunden war, ist zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viel immer über Drehbücher geschrieben wird, wenn man über Kino schreibt und über die Geschichte. Und auch es gibt bei diversen Festivals Drehbuchpreise, dann zusätzlich zum Regiepreis und dem besten Film. Es gibt viel weniger Preise für Kamera und für Schnitt, für Montage. Und quasi die Bildgestaltung, die ja nicht nur ist, wie die Kamera, welches Objektiv sie wählt, welche Einstellung, ob sie sich bewegt oder nicht, sondern das ist natürlich auch, was im Bild zu sehen ist, wie das, was vor der Kamera ist, gestaltet ist, wie eine Farbdramaturgie aufgebaut ist und dann klarerweise, wie der Schnitt, der ein ganz wichtiges Element der Erzählung ist, wie der die Geschichte vorantreibt oder auch entschleunigt unter Umständen und so. Über sowas habe ich den Eindruck, wird sehr wenig gesprochen. Und es hat natürlich zur Folge, dass wir alle, wir Kritiker, aber auch das allgemeine Publikum, grundsätzlich so eine Art von Erzählfixiertheit oder Handlungsfixiertheit und Figurenfixiertheit, oft auch psychologisch, was ja auch den Romanen, den klassischen des 19. Jahrhunderts nachahmt, dass wir so eine Fixierung haben auf einen Hauptcharakter, schon in der Förderung, die Institutionen haben diese Fixierung, aber auch, glaube ich, wir im Publikum, dass man ja manchmal auch von normalen Menschen hört, ich konnte mich identifizieren mit einer Figur oder ich konnte mich gerade nicht identifizieren. Und es ist gar nicht so klar, dass es eigentlich um sowas gehen muss. Aber vielleicht ist das auch falsch. Also ich frage jetzt auch den Menschen, der immerhin auch Literatur studiert hat, wenn ich richtig informiert bin, dass das eigentlich es so eine Art Universalien gibt, dass der Mensch ein erzählendes Wesen ist. Und das war er zu allen Zeiten. Und seit es Kultur gibt, gibt es auch Erzählung und oft hält eine große Erzählung, wie schon Homer, die Kultur überhaupt zusammen und ist ihr Ausdruck. Ist das eine totale Idealisierung vielleicht auch von irgendwelchen Europäern, die sich für Literatur interessieren? Oder glaubst du, da ist was dran und das ist schon so und da ist das
Große,
irgendwie.
große Fragen.
Naja, na gut.
Ja, schwierig. Ja, nein, nein,
Für
aber
den
sehr, sehr
Hintergrund
interessante.
des
Nein, es
Themas.
ist
Für
eine
den
sehr,
Hintergrund des Themas. Also
es ist eine
letztes Jahr,
sehr,
ganz kurz noch,
ja,
letztes Jahr gab es eine
natürlich.
Balzac-Verfilmung. Die war ziemlich gut, die kam aus Frankreich und die verlorene Illusion hat diesen wahnsinnig dicken Roman extrem zusammengekürzt und trotzdem scheint mir seine Essenz total bewahrt und die eben auch in dem Tempo liegt und in der Erzählweise, in der Vielfalt. Und der haben Wege geschaffen, zum Beispiel durch Kamera und Montage, dieses produktive Chaos des Journalismus unter Louis-Philippe, dem französischen Bürgermonarchen, sehr gut zusammenzufassen. Und damit ein ganzes Zeitalter, das Zeitalter, in dem eine moderne Massenpresse geboren wurde, die noch Bezüge hat zu heute, mehr als man denkt, wieder zum Leben erstehen zu lassen und damit auch eine vergangene Epoche extrem modern erscheinen zu lassen. Und es war natürlich eine Erzählweise. Und es war ein Umgang auch mit Literatur, mit einem ganz wichtigen Roman, der gewissermaßen auch ein Inbegriff eines Zeitalters ist, so wie ich das eben über Homer gesagt habe. Also mir scheint das eine aktuelle Frage zu sein und eine Frage, die sich gleichzeitig auf unser Verständnis des Mediums Kino bezieht, was ja vielleicht ganz anders ist als Literatur und vielleicht nicht die Fortsetzung der Literatur mit anderen Mitteln ist. Das wäre meine These, dass Kino das eigentlich zumindest nicht nur ist, sondern viel stärker auch Fortsetzung der Malerei und Fortsetzung der Musik, nicht zuletzt mit anderen Mitteln ist. Der Musik deswegen, weil Kino ja eine Kunst in der Zeit ist, wie Musik, die kann man nicht anhalten. Und Kino kann man auch nicht anhalten, sondern es muss sich bewegen. Movies. Wo ist die Bewegung in der Erzählung?
Ich bin vollkommen, nein, es ist ja, hast du jetzt wirklich sehr, ja, hast jetzt sehr vieles gesagt, sehr, sehr interessant und das ist, also ich bin vollkommen damit einverstanden, genau, also Kino ist zunächst mal, ist es eine Kunstform, die sich aus allen möglichen anderen Künsten speist, der Literatur, ebenso wie du sagst, es ist Malerei, Musik natürlich als Zeitmedium, Theater ist ganz wichtig, auch als szenisches Medium, Fotografie natürlich. Und André Bazin, der berühmte französische Filmtheoretiker, der auch einer der Gründer der Cahiers du Cinéma war und einer der sozusagen Väter der Nouvelle Vague, wenn man so will, theoretischen Väter, hat das Kino immer als unreine Kunst bezeichnet. Ich glaube, das ist ja auch das Tolle, weswegen wir
Habe ich ja auch
jetzt
vorhin
hier auch,
gesagt. Die
das hast du.
mystischen Instinkte, das habe ich damit natürlich auch gemeint. Also er meint das schon anders auf die Bilder bezogen. Aber ich glaube, dass er auch was meint, was ich vorhin meinte, wenn ich von den niederen Instinkten sprach, weil es
Ah,
auch darum geht,
Das ist definitiv richtig. Nein, das ist die niederen Instinkte. Du hast es vorher so, als niedere Instinkte kann man auch anders formulieren natürlich, aber es ist klar, du meinst sozusagen also wenn man es richtig verstehe, sozusagen Kino als Populärkultur, als Massenmedium Populärkultur. Und das ist genau das, was zur Zeit von Bazin nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahren, genau das Kino eben auch war. So, es war vollkommen klar, für Bazin war Filmkritik zum Beispiel war ein Teil der Volksbildung einfach. Und er hat auch da ganz anders geschrieben, je nachdem, für welches Magazin er geschrieben hat, für welche Zeitschrift. Auch teilweise sehr einfach eingängig, damit Leute einfach sich besser orientieren können. Und bei den Cahiers war es dann etwas theoretischeres Vokabular und so weiter. Also das ist völlig klar. Da hat sich natürlich in den letzten 70 Jahren auch einiges getan, eben mit Bezug auf diese, naja, also Diversifizierung von Medien. Das Kino hat sehr viel Konkurrenz bekommen von anderen Medien und heute sind wir natürlich ganz woanders und in einer sehr wilden und sehr anarchischen und teilweise auch sehr schrecklichen Medienkultur, in der viel Polarisierung geschieht und so weiter. Jeder nur seine eigene Wahrheit, sein eigenes Bild der Welt irgendwie gelten lassen möchte und es eigentlich sozusagen das Gegenteil ist von so einer Art von dieser universalen erzählerischen Kraft, die das Kino lange Zeit hatte und auch durchaus, was auch damals auf der anderen Seite natürlich dann wieder problematische Züge hat, wenn nur das amerikanische Bild der Welt sozusagen überall hin vermittelt wird irgendwie. Also das hat natürlich dann auch, kann man irgendwie sagen, kolonial oder imperialistische Züge etc. Aber gut, das sind alles Sachen, die dann irgendwie für sich selbst irgendwie nochmal ausdiskutiert werden können, um wirklich nochmal auf diese Frage des 19. Jahrhunderts zurückzukommen, die du aufgeworfen hast. Und die ist natürlich total wichtig. So, das Kino ist im 19. Jahrhundert erfunden worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Gott da gesagt hat, an den ich da oft denke, er sagte, das Kino ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, die sich im 20. Jahrhundert realisiert hat. Das heißt, mit Bezug auf die ganzen, auf die Romane, auf Balzac und so weiter, hat es da irgendwie natürlich sehr viel daraus gezogen. Aber es hat sich dann doch so, wie es sich realisiert, wie es sich verwirklicht hat, ist das doch auf eine ganz andere Art und Weise geschehen. Und das Erzählen, das Erzählerische hat sich damit auch sehr stark verwandelt. Ich meine, das Kino ist irgendwann dazu übergegangen, wieder Geschichten zu erzählen, wie eben im klassischen Hollywood-Produktionsschema, das dann irgendwann auch relativ früh entsteht, oder wie bei der Gaumont in Frankreich. Genau, das Kino wird zu diesem Erzählmedium und wie du völlig richtig sagtest, ich bin auch absolut d'accord mit dir, wenn wir sagen, auch heute, wir reden viel zu viel über Inhalte, wir reden zu viel über die Geschichten, wir reden zu viel über diese ganzen Figuren, das Psychologische und so weiter. Denn das Eigentliche, was das Kino dann eben doch sozusagen das Genuine am Erzählen des Kinos ist ja vielleicht wirklich dasjenige, was man als Geschichte bezeichnen kann. Also ich würde sagen, wenn das Kino erzählt, dann eben von der Geschichte, und zwar wirklich von der Geschichte, von der großen Geschichte, von der Histoire wirklich. Das zeigt sich dann im 20. Jahrhundert ganz besonders und das wiederum bedeutet, dass sowohl Fiktion als auch die dokumentarischen Aufnahmen, die sozusagen der Bezug des Kinos zur Welt, zur Wirklichkeit in erster Linie dazu da ist, um Zeugnis abzuliefern für die Welt und für ihre Geschichte. Das Kino ist ein Geschichtsmedium sozusagen in dieser Hinsicht und es erzählt von unserer Geschichte. Ja, und es hält diese Geschichte fest und es transformiert diese Geschichte auch. Und ich glaube, diesen historischen Bezug, den verlieren wir heute vielleicht schon teilweise dann wieder aus den Augen so ein kleines bisschen. Das heißt, ja, das heißt, dass dieser ganze Bezug zum Wirklichen und zur Welt und diese Fähigkeit des Kinos, Bilder aufzunehmen und die Welt zu zeigen, wie die Malerei meinetwegen auch, halt nur anders, direkter, gegenständlicher, das ist etwas, was eben sehr viel über das historische Vermögen des Kinos eigentlich aussagt und ein Gedächtnis generiert, ja, sozusagen. Kino ist in dieser Hinsicht Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das auch all diese anderen Medien, über die wir jetzt gesprochen haben, auch einschließt, aber auf eine unreine und unperfekte Art und Weise amalgamiert, unterschiedlich gewichtet vielleicht, unterschiedliche Akzente setzen kann. Aber ja.
Es ist ein Gedächtnis und wenn man so will, ein Archiv dann für die jeweiligen Kulturen und Länder, auch Nationen, auch bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Es gibt ja nicht ohne Grund auch so, zumindest früher gab es klassische Arbeiterfilme, die dann auch der Arbeiterbildung dienten. Es gibt Industriefilme, die manchmal nur das konservieren sollen, wie eine alte Fabrik aussah und manchmal natürlich für Produkte der jeweiligen auftraggebenden Fabrik werben sollen. Und das sind gar nicht unbedingt schlechte Filme, zumindest früher gewesen, wo auch bekannte Filmemacher haben solche Filme gemacht. Wir kennen alle Filme aus Frankreich zum Beispiel, die die alten Hallen zeigen, bevor sie abgerissen wurden in Paris, Les Halles, die Schlachthöfe von Fanjus gibt es einen berühmten Schlachthoffilm und solche Sachen. Gleichzeitig gibt es auch die andere Seite. Also, und das sind teilweise dieselben Filme. Die andere Seite, das wäre dann auch die Weltentdeckung, die Welteroberung. Also durch das Kino, als es noch kein Fernsehen gab, sowieso, aber man kann auch sagen, durch Filme lernt man die Welt auf eine ganz andere Weise kennen und hat fast das Gefühl, an einem Ort zu sein, den man tatsächlich nie betreten hat. Und man lernt ja auch bestimmte, ja, man entdeckt die Welt, man entdeckt Seiten der Welt, die man nicht gesehen hat, weil die Kamera im gewissen Sinn genauer hinschaut. Ich denke jetzt an den Film, den du auch sehr gerne magst, ich auch, The Fablemans von Spielberg, wo ja diese Geschichte, Spielberg erzählt eigentlich autobiografisch von sich, erzählt wie ein kleines Kind, das in den 50er Jahren aufwächst, Hollywood-Filme sieht, die dann nachstellt mit Spielzeugen und dann sehr schnell eigentlich Lust hat, selber mit der Kamera bewegte Bilder aufzunehmen und in dem Fall dann wirklich Geschichten zu erzählen, die schon so kleine Spielberg-Geschichten sind. Aber eine der wichtigsten Szenen dieses Films und gewissermaßen die Initiation auch des Filmemachers Spielberg auch in die Abgründe des Kinos ist, wie er seine Familie bei einem Picknickausflug aufnimmt und da eigentlich entdeckt, dass seine Mutter mit einem, ja, Onkel oder Freund des Vaters, ich weiß gar nicht mehr, er heißt jedenfalls Onkel, eine Affäre hat. Und das hat er nie gesehen mit seinen eigenen Augen. Aber durch die Kamera und als er im Schnitt eigentlich so einen netten Urlaubsfilm zusammenschneiden möchte, entdeckt er das, weil er genau hinschaut. Und dann geht es noch eine Drehung weiter. Er montiert nämlich die Geschichte so, dass es dann sein Vater auch merkt und dass es die Mutter vor allem merkt und dieser Onkel dann eigentlich aus dem Haus geschickt wird. Also man dann, oder die ziehen weg, ist es, glaube ich. Der wird nicht weggeschickt, sondern die ziehen selber weg. Also es wird dann was anders. Und das finde ich ganz toll, weil es natürlich eine Art von Erzählung der Macht über die Macht des Kinos ist, und zwar die böse wie die gute Macht, also die weltverändernde Macht, auch die welterschließende Macht. Und weil es eigentlich zeigt, der ganze Film dann, wie wir durch das Kino auch, durch Filme, und das können auch Fernsehfilme sein, das Leben lernen und wie wir lernen, uns zu verhalten, uns zu verändern, uns Menschen zu nähern, Konflikte auszufechten oder ihnen auszuweichen. Also eine Schule des Lebens und natürlich auch eine Schule des Sehens, also auch eine Schule der Wirkungen, die eben auch mit Musik, mit Kamerabewegung, mit einem Schnitt zu erzielen sind. Also das zeigt dieser Film auf eine extrem unterhaltsame Weise natürlich sehr, sehr gut.
Definitiv. Also es ist eine, ja, die Szene, die du gerade angesprochen hast, ist wirklich großartig, ja. Das ist in den Fablemans, also auch einer der amerikanischen Filme, die ich in diesem Jahr am meisten gemocht habe. Und ja, diese Szene ist wirklich absolut genial. Also das ist wirklich fantastisch, wenn er da am Schneidepult sitzt. Und das ist wie bei, ja, Blow-Up von Antonioni, wenn er sozusagen das Bild immer weiter vergrößert, irgendwann die Geste sozusagen, die kompromittierende Geste seiner Mutter wirklich vor Augen hat. Und es ist auch, ich ja, bin auch absolut, ich denke auch, dass das sehr viel über diese Macht der Bilder erzählt, auch wirklich diese sozusagen über diese Erfolgsgeschichte, die der Film ja erzählt. Also ich meine, das ist ja eine, gut, Spielbergs autobiografischer Film, es ist seine Geschichte, es ist eine, eben eine Künstlerbiografie, von der man sagen muss, dass sie sehr, sehr erfolgreich verlaufen wird. Ich meine, Spielberg, einer der oder der erfolgreichste Filmemacher überhaupt, und der eben genau hier etwas sozusagen, der diesen auch diesen Schmerz in diesem Moment, wie in allen anderen tollen Szenen dieses Films auch, alles, was an Schmerz irgendwie auftaucht, wird immer verwandelt in eine, es ist immer ein Symptom für die Macht, für die Kraft dieses Mediums selbst, die über die Figuren selbst hinausgeht. Ja, auch in einer der letzten Szenen in der Schule, die auch toll ist, wenn er einen Typen, der ihn auch antisemitisch beleidigt hat, die ganze Zeit über davor, so einen, ja, weißen protestantischen Dude, und den er dann irgendwann auch mit seiner Kamera filmt bei einem Tag am Strand, wo das College irgendeinen Ausflug macht, und dann inszeniert er diese Figur, aber also inszeniert er diesen Typen aber als absoluten Überhelden irgendwie auf der Leinwand. Und der zerbricht daran, der sozusagen wirklich die Welt nicht mehr versteht irgendwie, und der ihm dann sagt: Warum zeigst du mich auf diese Art und Weise irgendwie? Wieso? Wie kannst du es schaffen, mich irgendwie so zu darzustellen? Ist wirklich fantastisch, weil das Medium sozusagen das erlaubt, diese Art von, ja, fast schon riefenstahlsche Zelebration dieses Körpers irgendwie hinzukriegen. Also, der Vergleich ist ein bisschen komisch, aber jedenfalls diesen sehr, sehr, diesen jungen Athleten irgendwie so darzustellen, dass er hier wirklich glänzt auf der Leinwand. Und eigentlich wäre davon ausgegangen, dass der junge Spielberg ihn oder der junge Fableman ihn sozusagen total verspottet, und er macht genau das Gegenteil. Und das sind diese, ja, wirklich sehr, sehr tollen Beispiele irgendwie in diesem Film, die sehr viel über diese, ja, über diese Macht wirklich dieses Mediums irgendwie erzählen. Das aber immer sozusagen auch wirklich verbunden ist mit einem sehr großen Schmerz eben darunter irgendwie auch, und mit den, ja, schmerzvollen Erkenntnissen.
Gibt es noch andere Hollywood-Filme eigentlich, die du magst, weil du tendenziell, glaube ich, ja mehr das, nennen wir es mal, europäische Autorenkino schätzt oder das von Europa inspirierte? Vielleicht nehme ich das auch falsch wahr, aber so gibt's, also guckst du Hollywood-Filme überhaupt und gab es da jetzt so in der letzten Zeit was, was du gut fandest?
Ich glaube, du hattest, also über den Mission Impossible hatten wir, also das war wirklich auch, also wirklich ein, ja, sozusagen reiner klassischerer Hollywood-Film, über den wir aber, glaube ich, auch schon viel gesprochen hatten, und auch in einem früheren Podcast. Und in letzter Zeit, ich schaue nicht so wahnsinnig viele Hollywood-Filme. Ich meine, das heißt eigentlich, ja, schon eher sozusagen so die größeren, natürlich, aber jetzt nicht diese ganzen Marvel-Filme kann ich mir nicht mehr anschauen, so, und das ist ja eigentlich zu Hollywood geworden. Schaust du noch Marvel an, oder?
Nur wenn ich muss,
Ja.
also wenn vielleicht mal was Neues käme. Ich habe gar nicht grundsätzlich was gegen manche Comic-Figuren oder Figuren aus Graphic Novels. Ich mochte immer Iron Man, wenn Robert Downey Jr. ihn spielt, aber eher die eigenen Filme als diese Avengers, wo er nur kleine Auftritte hat. Und ich finde eine Figur wie Batman interessant, gerade jetzt auch mit ihrer Geschichte, die sich dann von
Ja.
Tim Burton, also der Kinogeschichte, die sich von den Tim Burton-Versionen, die ich sehr comichaft finde und sehr gut finde, zu den Nolan-Versionen reicht, wo ich bei Nolan ein bisschen, ich mag Nolan als Regisseur und ich finde das auch als Nolan-Filme interessante Filme. Als Batman-Filme kann ich damit nicht so viel anfangen. Und dann gibt es ja jetzt auch neue Versionen. Also es gab im letzten Jahr einen Batman-Film. Ja, da versuchen dann die Leute immer irgendwie so manchmal in diese doch nicht ganz ernst gemeinten Geschichten, was ich positiv meine, weil Batman ist eine Unterhaltungsfigur und die Comics sind Unterhaltungscomics. Da versuchen sie dann die Last der ganzen Welt hineinzulegen und dann wirklich, dann muss das ein Film sein, der irgendwie gegen den Terror oder gegen Trump ist und das muss ja auch vom Film her sein, ja. Und dann auch dieser Film Joker. Das waren beides so Filme, wo ich finde, dass dem Comic plötzlich Sachen an diesen Comicfiguren was aufgelastet wird, ohne dass das Marvel-Filme waren. Ja, das ist dann wieder so ein schlechtes Kirmeskino. Aber da finde ich auch offen gesagt so zum Beispiel irgendwelche japanischen Anime oder auch asiatische Martial Arts-Filme allgemein, die finde ich dann wirklich auch unterhaltsamer. Ich sehe die lieber, die sind auch überraschender für mich, die sind auch filmisch tausendmal interessanter. weil ja die ganzen Avengers-Sachen und Marvel-Sachen auch so extrem mainstreamig sind. Also vom Wertekorsett der Figuren angefangen, dass die immer Patrioten und gute Menschen sind, die nie was Falsches tun, die keinen Alkohol trinken und keinen Sex haben oder wenn dann nur, wenn sie verheiratet sind, von sowas angefangen und immer die Welt retten. Und dann gibt es immer einen Charakter, der dann irgendwie die Seiten überschreitet und dann mit sich hadern muss und die Vaterprobleme, die diese Figuren alle haben. Also das ist wirklich, du hast vorhin das Wort Imperialismus gesagt im Zusammenhang mit Hollywood. Das ist so ein Beispiel für mich eines Hollywood-Kulturimperialismus, wo ich auch finde, das vermüllt unsere Köpfe in einer ganz schlechten Weise und es übt auch falsche, jetzt sage ich wieder, Erzählgewohnheiten, das E-Word, was wir vermeiden müssen, falsche Erzählgewohnheiten prägt das in unseren Köpfen und dann kann doch so viel mehr drin sein. Ich habe umgekehrt dann wieder, die sind schon lange verschwunden aus dem Kino, schon seit fast 10 Jahren, die X-Men, die habe ich sehr gemocht, weil das ja, das war auch so ein bisschen die Harry Potter-Internatswelt auf den Superhelden übertragen. Und da hat man immer so zwei Reiche gehabt. Und da war eigentlich das Reich von Magneto, der immerhin ein Shoah-Opfer war, der aber zum rächenden Juden wurde und nicht zu dem, der die Welt besser macht. Das war für mich eine hochinteressante und auch mir sympathische Figur in dieser Abgründigkeit und der dann gewissermaßen eine Gegentruppe holt zu den nur reinen Helden, die es da natürlich auch geben muss und irgendwie müssen die dann immer zusammenarbeiten. Und es ist auch nicht nur einer. Man kann sich dann, also das ist dann eine positive Diversität im Kino, weil das auch eine ästhetische Diversität ist in dieser Diversität der Superhelden. Also weil das gar nicht so vorgeschrieben und aufgesetzt ist, sondern einfach Pop ist.
Absolut, ja, es gab auch, jetzt wo du darüber sprichst, es gab auch teilweise noch in den 2000, also für mich glaube ich eher so das Hauptinteresse irgendwie an diesem wirklichen Blockbuster-Kino ist schon eher so 8 bis 9 Jahre irgendwie so zurück. Das ist, hat irgendwie viel zu tun gehabt, auch mit den, ich habe mich auch wirklich sehr für die Transformers-Filme interessiert eine Zeit irgendwie und für die genau Superman Sachen teilweise auch. Ich fand das, also weil es wirklich auch sehr viel auch über Technik erzählt hat und über auch die technischen Apparaturen, die hinter diesen Filmen eigentlich stehen und die sich darin irgendwie auch selber erzählt haben. So. Und das fand ich irgendwie hochinteressant. Auch Filme von Guillermo del Toro, manche Pacific Rim. Also, aber das ist alles schon ein bisschen her und mittlerweile kommt es mir wirklich so vor, als seien viele dieser Filme wirklich Computer-Fließband-Produktionen und seien ein bisschen seelenlos geworden. Also da ist sozusagen da hat sich die sozusagen KI-Ästhetik schon mal durchgesetzt irgendwie, bevor sie dann wirklich irgendwann die Macht an sich reißen wird, wie manche befürchten. Also das ist leider sehr wirklich. Das ist wirklich zu generativ geworden. Das sind wirklich so ein bisschen sehr, sehr austauschbare Sachen. Und zu einer Zeit, in der diese Technologien noch neuer waren und gerade erst anfingen, sozusagen zu wirken, da, ja, wie gesagt, da war das noch für mich irgendwie ein bisschen anders, so vor ungefähr 8, 9 Jahren oder so. Aber da hat sich, glaube ich, viel verändert, würde ich meinen. Und ja, viele dieser Blockbuster sind doch irgendwie ziemlich voll von ihrer eigenen, ja, von sich selbst sozusagen geworden. Sie explizieren sich selbst, sie kommentieren sich selbst. Diese Spider-Man-Filme sind nur noch reine Meta-Universen. Also es ist wirklich sehr verblüffend geworden, wie diese Blockbuster sich eigentlich selber mittlerweile alle auch dekonstruieren und diese Dekonstruktionsarbeit schon selbst machen. Jetzt wollte ich aber nochmal, um nochmal wegzukommen, vielleicht von dem amerikanischen Kino, über das wir jetzt ja viel gesprochen haben, und nochmal jetzt hier mit Bezug auf Deutschland oder auch
Ja.
Europa oder wirklich auch vor allem den deutschen Film, über den wir jetzt irgendwie doch recht wenig nur gesprochen haben, und vielleicht auch ein bisschen mit Bezug so auf die Zukunft, das ja auch vielleicht dann Teil dieses Jahresrückblicks irgendwie sein kann, auch ein Jahresausblick auf das nächste Jahr. Und du hattest, glaube ich, da irgendwie einige deutsche Filme oder eine Liste von deutschen Filmen, die dich irgendwie interessiert und die noch nicht zu sehen sind, aber nächstes Jahr vielleicht ins Kino kommen. Und vielleicht können wir da ja auch nochmal irgendwie auf die sozusagen
Ja.
Erzählgewohnheiten oder E-Word-Gewohnheiten, wie du es jetzt genannt hast, irgendwie des Filmschaffens irgendwie in Deutschland zurückkommen. Die sind ja auch teilweise nicht so ganz, sagen wir also, komplett kommentarunwürdig. Also da lässt sich auch einiges dazu sagen und ablesen vielleicht.
Also ich will, ich komme sofort auf deine Frage auf die deutschen Filme. Ich will ganz kurz dann noch den Jahresrückblick, kann ich insofern abschließen, indem ich nochmal sage, außer dem deutschen Film, der mir besser gefällt als dir, nämlich Die Theorie von allem, gab es noch ein paar andere deutsche Filme, die ich durchaus sehenswert finde. Zum einen würde ich dann schon nennen, einen Film, der leider nur in München Premiere hatte, nämlich von Asle Özge, eine deutsch-türkische Filmemacherin, und der Film heißt Black Box. Das kann jeder recherchieren und auch bei Artischock nachhören. Da habe ich auch von München aus einen Podcast über den Film gemacht. Es ist einer dieser Filme, die leider sehr untergegangen sind, weil sich alles nur auf sehr wenige Sachen konzentriert. Und dann muss ich ein paar, also Spielfilm, auch wenn ich so bestimmte Einwände habe, ist unbedingt sehenswert. Der Film Roter Himmel von Christian
Ja,
Petzold
das würde ich auch sagen, ja.
und der bei der Berlinale auch gewonnen hat, und wo ich noch ein paar mehr Einwände habe, aber auch sehenswert, das ist der Film von Christoph Hochhäusler, der ebenfalls bei der Berlinale einen Preis gewonnen hat. Aber ich wollte noch auf ein paar Dokumentarfilme kommen oder essayistische Dokumentarfilme, die man nicht ganz vergessen sollte. Auch aus Deutschland, zumindest in Deutschland produziert. Einer nämlich ist von Sergej Loznitsa, der ja ein ukrainischer Regisseur, so ganz klar ist mir, gebe ich zu, seine Nationalität nicht, weil er, glaube ich, in Weißrussland, Belarus geboren ist und dann in Leningrad studiert hat, als es noch Leningrad hieß, und darüber auch seinen ersten Film gemacht hat und dann aber in jedem Fall einen ukrainischen Pass hat und in Berlin lebt und auch mit deutschem Material Filme in Deutschland macht. Insofern kann man sagen, es ist fast auch ein deutscher Film. Nationalität wird ja eh fluide heute. Und zwar heißt der ist nach dem Sebald-Buch auch gemacht, der heißt Luftkrieg, die Naturgeschichte der Zerstörung. Das Buch Luftkrieg und Literatur heißt es auf Deutsch, heißt nämlich im englischen Original The Natural History of Destruction. Daher kommt dieser Titel. Und dann finde ich tatsächlich auch sehenswert einen Film, der mal Leipzig eröffnet hat, das Dokumentarfilmfestival, aber dann nur ganz kurz bei uns lief. Der kommt aber jetzt nochmal im Januar, Februar nach Berlin und in ein paar andere Kinos, für die, die das hier hören können, ihn nachholen. Der ist von einem Regisseur, der einen deutschen und einen israelischen Pass hat. Der Film heißt Der Rhein fließt ins Mittelmeer. Wenn man jetzt glaubt, das ist ja Fantasy. In einem gewissen Sinn ja, in einem gewissen Sinn nein, weil es die Geschichte seiner Familie ist, eben einer deutsch-jüdischen Familie, die heute in Israel leben und die früher, und der Regisseur Ofer Avnon hat bis vor ein paar Jahren in Deutschland, in Köln gelebt, und ist das auch interessant und im Zusammenhang mit unseren aktuellen Debatten sicher noch aus anderen Gründen sehenswert. Schließlich letzter Film, der kann nicht fehlen, weil er auch sehr gut ist und sehr interessante Geschichten zu erzählen hat, die auch sehr aktuell sind, nämlich der Film Jeder schreibt für sich allein von Dominik Graf, die gewissermaßen filmische, essayistische Behandlung eines Buches, was dann aber ganz anders im Film umgesetzt wird, von Anatole Renier. Und das erzählt von Literaten, Schriftstellern im Dritten Reich. Und zwar sowohl Leuten, die sich kompromittieren, als auch Leuten, die in der sogenannten inneren Emigration leben. Und ein bisschen ist die Frage, die Leitfrage, die nach genau der Natur dieses Daseins, dieser sogenannten inneren Emigration. Also wenn man nicht klar in der Opposition ist, was hieß es eigentlich, im Dritten Reich zu schreiben oder überhaupt unter der Diktatur zu schreiben? Und da ergeben sich sehr schnell auch Bezüge zu aktuellen Diktaturen und der Literatur, mit der wir ja dann auch Umgang haben, und der Kunst überhaupt. Ja, lieber Artischock-Hörer, das war wieder ein Podcast mit Philipp Stadelmeier aus Wien und mit mir, Rüdiger Suchsland. Vielen Dank, Philipp. Wir hören uns gleich wieder nächste Woche zu einem Jahresausblicks-Podcast dann. Aber jetzt erstmal tschüss und frohe Weihnachten.
Danke, Rüdiger, und auch von mir frohe Weihnachten an alle.